Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Yo, schönen guten Tag beim einzig wahren, wichtigen Fußball-Podcast. Und immer heißt es, wenn ihr diese Stimme am Anfang hört von mir, von Peter, dann ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht am normalen, der normalen Konstellation. Denn heute begleiten wieder Pillow und ich durch die Folge. Schönen guten Tag, wie geht's dir, wo steckst du?
Ich stecke tatsächlich heute mal ausnahmsweise im heimischen Luftkurort Gelsenkirchen im Stadtteil Rothausen. Bin zu Hause, bin letzten Freitag sehr angenehm und wohlbehütet aus der Türkei wieder gelandet und nächste Woche steht dann der Kosovo auf dem Plan. Aber heute mal von der heimischen Couch aus quasi.
Sehr, sehr schön. Auch da gilt, genau, schaut bei YouTube zu, dann seht ihr ja auch das gewohnte Umfeld, den gewohnten Habitat des Onkel Pillow. Nico ist gerade wo? Der ist beschäftigt. Nächste Woche wieder dabei.
Ach, ich doch nicht, der und muss wieder irgendwo Kanapé essen da. Ja, Kanapé genau. Essen, so tun, als wäre das Arbeit. So, hier meine Karte muss ich auch nochmal für alle Zuschauer, ja. Die habe ich irgendwann aufgehört, hier im Hintergrund immer hinzustellen, weil sie immer umgefallen ist, aber die darf natürlich nicht fehlen, wenn wir hier vom Original reden, ja.
So. Die wird schon so 50 Zentimeter von oben bis unten haben, ne? Die,
ja. Ja, würde ich sagen. Geodreieck ist immer, was? Geodreieck ist 17 Zentimeter, naja, so 3 Geodreiecke.
Genau. Pedro hat gerade seine FIFA-Karte, seine Customized FIFA-Karte in die Kamera für alle, die das Audioformat hören.
Ich hätte mir nur damals, ich meine, ich will nicht meckern, ne? Ich habe so eine Karte und ein Großteil der Menschheit hat so eine Karte nicht von ihr her irgendwann mal geschenkt bekommen. Aber ich hätte schon auch cool gefunden, wenn die Stats so ein bisschen wirklich an das, was ich so mal im Rahmen gekonnt hätte, angepasst geworden wären. Ne? So, das fände ich eigentlich auch ganz cool. Aber so ist alles 99, kannst auch nichts verkehrt mehr machen.
Ich wollte gerade sagen, du hättest ja so gerne, dass der lokale Mitarbeiter aus Köln sich einmal durch Transfermarkt oder wo auch immer fupa.de geklickt hätte und dann sagt, oh, bei Schuster geben wir dir mal eine 92.
Ja. Also meine Stärken liegen auch so ein bisschen auf Hand. Also da hätte man bei Tempo sicherlich, obwohl ich war dafür, dass ich ja, okay, in den Zeiten, wo ich aktiv Fußball gespielt habe, war ich dann eher eine schlankere Version von mir selbst. Aber auch nie, ich habe ja nie irgendwie 70 Kilo oder so gewogen. Ich glaube, mein kleinstes Erwachsenengewicht war irgendwann 82, dann aber auch zu der Zeit, wo ich trainiert habe und so. Also da war ich schon fit. Von daher war ich für einen aus meiner Gewichtsklasse eigentlich immer schnell, also auf den ersten Meter nicht, aber ne, wenn die Dampflok dann einmal ins Rollen kam, war ich gar nicht so langsam. Dribbling war gar nicht meins, Schießen, ja, feste schon, aber wenn dann noch gezielt dazu kommen sollte, war immer schwierig. Passend defensive Physis, ich glaube, das waren so meine drei Attribute, mit denen ich im Rahmen eines Kreisliga-Fußballers natürlich punkten konnte.
Ja. Hast du nicht mal Positionswechsel durchzogen oder warst du dann zuletzt immer auf der gleichen Position?
Ja, ich bin immer, je älter ich wurde, desto weiter nach hinten bin ich immer gegangen. Ja. Also klar, so die klassische Karriere. Ne? Nein, ja. Aber so in der Jugend war ich, obwohl ich war eigentlich schon immer, ne, außen rechter Verteidiger habe ich ganz, ganz früh in der Jugend auch schon gespielt. Da war auch meine dann auch vorne offensiv auf dem rechten Flügel mit dabei. Aber wie gesagt, da brauchst du ja noch Dribbling für und so. Das war nie mein Ding. Damals gab es noch den klassischen Vorstopper, aber da so ein bisschen die Vorwärts von einem Sechser war. Da habe ich durchaus hier und da mal gespielt. Das war dann aber, als ich älter wurde, dann irgendwann, also mit älter im Sinne von über 30, wurde dann auch irgendwann zu laufintensiv und ja, auf rechten Verteidigerposition habe ich mich schon immer ganz wohl gefühlt. Und nur dann halt mit zunehmendem Alter, mit immer weniger Vorstößen nach vorne. Ne?
So. Hast du nicht mal Altherren gespielt? Also sowas wie das Ü30er-Team?
Nee. Ja. Nee. Also richtig in der klassischen Altherren habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich habe mal eine Zeit lang, als ich dann aufgehört habe, in der zweiten Mannschaft, oder war dann zweite Mannschaft bei Adler Feldmark, habe ich ja dann nochmal gespielt mit Anfang 30 bis, weiß ich gar nicht, 3 Saisons, glaube ich, bis ich 34 oder 35 war. Und dann nochmal eine Zeit lang bei den alten Herren, die haben sich einmal eine Woche zum Training getroffen, da hier und da nochmal mitgespielt, aber dann auch nicht mal. Das Ding war tatsächlich, dass ich so mit 34, 35, ich glaube 34 war, 35. Habe ich zu der Zeit ja noch gepumpt so und dann war da irgendwann eine Zeitfrage, ne, beide irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe dann schon festgestellt, dass, ich weiß noch, was das letzte Spiel war, wo ich dann gesagt habe, okay, komm, scheiß drauf, Alter, bist halt älter, mach einfach nicht mehr. Da haben wir in der Wintervorbereitung auf, natürlich, wie sollte in Gelsenkirchen noch anders sein, auf rote Asche so ein Vorbereitungsspiel gehabt und Digga, bei -8 Grad, der Platz war gefroren, also noch gefrorener kann ein Platz nicht sein, aber und sowohl wir als auch die Mannschaft, also war bei der gegnerischen Mannschaft auf dem Platz in Gelsenkirchen-Hessler, ja, beide zum Schiri gesagt, Schiri, ey, das macht keinen Sinn, wenn sie hier einer mault, ne, wir hauen uns die kompletten Knochen kaputt und der Schiri wollte aber unbedingt anscheinend die 12 Euro haben, die er für so ein Spiel kriegt und noch eine Kiste Bier hinterher.
Das Spritgeld,
ja, so, weißt du, dass er das Spiel angepfiffen hat und das war nicht das erste Spiel, wo das so war, aber dann das Entscheidende, das hat sich dann irgendwann eingestellt, dass wenn wir sonntags gespielt haben, 90 Minuten auf, in 90% der Fälle auf schwarze oder rote Asche, dann hat sonntagabends irgendwann vorm Schlafengehen angefangen, dass einfach von der Hüfte ab, runter bis in die Zehen rein, hat einfach jeder Knochen, alles hat wehgetan und das ist dann immer pünktlich, aber Mittwoch zum ersten Training war dann wieder weg, so dass ich wieder Fußball spielen konnte und dann war irgendwann so auf, komm, Alter, macht keinen Sinn mehr, ey, das macht dann auch keinen Spaß, wenn er immer da 2-3 Tage, jetzt nicht Schmerzen im Sinne von Verletzung oder so, einfach alte Knochen, so, weißt du, und ja.
Ja, genau, dass du jetzt irgendwann die Wahl, ja, hast immer die Wahl zwischen Ibuprofensucht oder Karriereende.
Ja. Der ist kein Scheiß. Sonntagsabends pro forma direkt die beide Beine komplett von oben so mir mit Voltaren eingeschmiert. Ja. Digga, ich bin so oft in die Apotheke gerannt, Voltaren holen. Die haben mich schon angeguckt, weiß nicht, ob der dann raucht oder was der Typ. Auf jeden Fall wild.
Ja, ich habe mich auch schon erzählt, wenn ich mit so einmal im Sommer dann bei meinem Onkel irgendwie einfach mal, wenn die dann so Ferienkick gemacht haben, also ja, komm ich auch mit, dann war auch immer der Running Gag so, die ganze Umkleide riecht nach Pferdesalbe. Also, dass du dann so
ein Bottich,
genau, wird so rumgereicht und ja, hast du auch noch was und so. Hast du eigentlich Schmerzen? Nee, aber komm schon,
aber jetzt halt
da und genau. Und neben dir sitzt dann irgendwie so jemand mit der Ibo 800 und denkst du, wo hast du die eigentlich her? Ach, die bekomme ich auch irgendwie vom Hausarzt Rückenschmerzen. Ja. Wo du denkst, ey komm, Digga, also für die halbe Vorlage, die du machst in der Hinrunde, genau, bleib doch lieber zu Hause, schon in Körper.
Ja, ist so.
Ja. Und damit sind wir angekommen in unseren 4 Kategorien, um die es auch heute geht. Und du hast eben gerade schon das Wappen in der Hand. Einmal noch Grüße auch an unseren Partner, würde ich sagen, an der Stelle. Denn wir freuen uns auch in jeder Folge, dass er mit dabei ist.
EA Sports. It's in the game. Ja, schönen Gruß raus nach Kölle in die deutsche Zentrale von EA Sports. Tatsächlich habe ich da diese Woche gar nicht so viel groß mitgebracht. Team of the Year ist nach wie vor draußen, wobei ich glaube mittlerweile nicht mehr in PAX, aber so die Nachwehen des Team of the Years sind in dieser Woche noch in Full Effect quasi. Jetzt zu nächsten Freitag erwarten wir eine neue Promo in Ultimate Team, die ich jetzt aber gerade auch noch nicht auf dem Schirm habe. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas geleakt ist. Ich glaube, ich hatte in den Centurions war noch vor Team of the Year. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Müsste eigentlich bald hier die, wie heißt der nochmal, Future Stars, also ne, da gibt es dann immer so geboostete Karten für die aktuell heißesten jungen Talente. Ich hoffe mal, dass Jamal Musiala da diesmal mal adäquat mitbedacht wird. Für mich persönlich ist aber nach Team of the Year jetzt in den letzten 1-2 Jahren noch immer der Moment gewesen, wo ich Ultimate Team erstmal zulasse und mich mal so ein bisschen dem Karrieremodus widme. Und da hatte ich ja vor der Saison schon angekündigt, dass dass da einige Improvements diese Saison nochmal gemacht worden sind. Von daher muss ich ganz ehrlich gestehen, das juckt jetzt schon seit 1-2 Wochen so ein bisschen in den Finger, wobei ich aber ehrlich gesagt auch noch 1-2 andere Spiele hier auf der Halde liegen habe, die jetzt gar nicht im FIFA stattfinde, ich auch irgendwann mal spielen wollte, aber naja, also Karrieremodus kannst halt auch immer, das kannst du gut echt mal abends eine halbe Stunde anmachen und dann wieder ausmachen, so, weißt du, das könnte das nächste Ding sein jetzt für die nächsten Wochen, von daher halt mal den FIFA-Blog dieses Mal kurz, natürlich werde ich weiterhin ein Auge auf die Geschehnisse in Ultimate Team haben, schauen wir mal, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten noch ergibt.
Sehr, sehr schön.
Haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt, dass wir den EA-Blog als allererstes hatten. Ich glaube, machen wir zum ersten Mal heute.
Ja, du du, ich glaube, da halten wir auf jeden Fall die Grundzelle immer gut am Ackern, dass wir da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Klassischerweise ist der nächste Block dann der um die Vereine, um die es hier geht. Nico, hast du Sprachnachricht geschickt, die wir an dieser Stelle gerne abspielen, damit ihr auch seine Stimme nochmal zu Beginn der Folge hört. Und bitte.
Moin Jungs, grüßt euch. Sorry, aber ich kann heute leider nicht mit dabei sein bei Wichtiges auf dem Platz, denn ich sitze im Zug und der hat mittlerweile 1,5 Stunden Verspätung und das wird sich ja auch noch ziehen, denn irgendwo auf den Gleisen in Deutschland ist etwas passiert, das dazu führt, dass ich hier nur schleppend vorankomme. Deswegen müsste diese Woche ohne mich auskommen. Aber das kriegt ihr schon hin, da bin ich zuversichtlich. Außerdem gibt es ja ehrlicherweise genug zu besprechen. Ich gebe euch meine kleinen paar Gedanken zu Werder Bremen. Ich bin krass überrascht, weil ja heute mit Maximilian Philipp ein Transfer verkündet wurde und auch mit dem Abgang von Burke jeweils eine Laie, quasi ein 1:1-Tausch auf einer Position stattgefunden hat, den ich sehr, sehr krass und sehr, sehr spannend finde und der mir sehr gutes Gefühl gibt. Jetzt bleibt die letzte Hoffnung, dass in diesen letzten Stunden vor Transferfenster Schluss, und wenn ihr das hier hört, ist das vielleicht schon durch, wirklich Niklas Füllkrug auch in Bremen bleibt und dann haben wir ein super Setup, um irgendwie in die Rückrunde zu gehen und sie auch zu überstehen. Denn da hat dieser Sieg gegen Wolfsburg auch sehr gut getan. Die ganze Woche eine Achterbahn der Gefühle mit einem Arschtritt von Köln und am Ende im Sieg gegen Wolfsburg, der gezeigt hat, dass wir doch irgendwo in der Mitte auch zwischen den ganzen Ergebnissen stehen. Denn du siehst, dass Wolfsburg vorher die ganze Liga auseinandergeschossen hat. Also bin ich da, was das angeht, total zuversichtlich und freue mich drüber. Wir müssen mal sehen, 24 Punkte sind eine Menge Holz gerade. Hinten punkten sie auch ein bisschen und da wird sich auch noch einiges bewegen. Aber ich muss sagen, dieses Ergebnis gibt mir jetzt ein ruhigeres Gefühl, auch in den nächsten Wochen, so dass ich nach diesem Wochenende erstmal ein kleines bisschen aufatmen konnte und auch das Gefühl habe, Mannschaft hat sich gefangen, die stehen ganz gut da. Die gelbe Karte, die fünfte von Mitchell Weiser, die ärgert mich maßlos, ihn aber auch, was du auf dem Platz gesehen hast. Zeigt mir aber auch alles, wie denn das Team bei ihm war und sowas alles, dass da die Chemie intakt ist. Und damit gehen wir dann ins nächste Wochenende und dann kann ich ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es gegen Stuttgart lief. Jetzt macht euch erstmal einen schönen Abend, macht die Sendung schön. Über Backsmith FIFA Liga will ich nicht reden. Das könnt ihr alles auf dem Backsmith Gaming Kanal euch angucken. Ein Desaster dieses Jahr für mich, aber das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, schöne Grüße aus dem Zug, irgendwo und nirgendwo. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
Das waren Nikos Worte zur Lage der Nation bei Bremen. Ich habe auch seine Fragerunde bei Instagram verfolgt. Die macht er jeden Sonntag bei Instagram. Und ich glaube, der ist gerade ganz guter Dinge, dass Bremen sich weiter im Mittelfeld etabliert, weiter hält und hat gerade kein Auge, dass er gut nach unten richten muss. Ich erzähle ungefragt, sage ich kurz, Alemannia Aachen hat 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf 2 gewonnen und läutet alles für den Wiederaufstieg in die dritte Liga ein. Falls euch das interessiert, schreibt bei Instagram, diskutiere ich immer gerne. Oder ansonsten, Pillow, wie sieht's bei Schalke aus? Ein Punkt wurde geholt gegen Köln, torlos. Wie ging's dir damit?
Ja, du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, ne? Ein Punkt wurde geholt, torlos zu Hause gegen Köln, Sonntag 15:30, also ja. Für Freund Stürmer hat das jetzt nicht gerade gesorgt, ne? Also vielleicht nochmal kurz zu Bremen. Fairerweise, ich habe Nikos Sprachnachricht, der hat sofort in die Gruppe geschickt, ich habe es nicht geschafft, sie abzuhören. Aber unabhängig davon, wie Nico gerade drauf guckt, hatte ich, und na, ist jetzt auch gerade mal eine Woche her, als wir da letzten Montag drüber gesprochen haben, hatte ich schon mir gedacht, boah, jetzt Wolfsburg, das wird sehr wahrscheinlich auch kein Sieg und na, dann lass die anderen da unten nochmal gewinnen und dann wird das für Bremen jetzt vielleicht viel früher nochmal heiß unten das Thema, als wir irgendwie alle vor 2 Monaten vor der Winterpause noch gedacht hatten. Aber ich habe das Spiel sogar gesehen und da gibt nicht viel zu meckern. Das war aus meiner Sicht ein verdienter Sieg. Am Ende wird es nochmal ein paar Minuten ein bisschen zittrig, weil Wolfsburg dann doch nochmal da 2:1 macht, da irgendwann in der noch 80. Aber da gibt nichts zu meckern. Also auch das ist ja, ich habe ja zu Beginn der Saison immer so ein bisschen gesagt, naja, interessant wird es ja wirklich erst. Also sie spielen gerade, zu Anfang der Saison, in den ersten 10 Spielen, sagen wir es mal, spielen gerade auf einem absoluten Hoch und in, wenn man sich die einzelnen Spieler im Kader anguckt, vielleicht auch teilweise über ihrem eigentlichen Zenit. Von daher wird es vielleicht spannend, was passiert, wenn jetzt mal so eine Serie aus 2, 3, 4 Spielen ohne Sieg kommt, ne, was dann ist. Aber auch den Test oder die Prüfung haben sie aus meiner Sicht ganz gut hingelegt. Auch ja mit einer richtigen Klatsche, die sie sich da kassiert haben in Köln. So, das geht ja auch manchmal nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Von daher, ja, würde ich da schon sagen, eitel Sonnenschein, ja, an der Weser.
Muss man dazu sagen, ich habe die Tabelle gerade auf, ne? Also bis auf Hoffenheim hat jedes Team mehr Punkte geholt aus den letzten 5 Spielen. Also Bremen, ne, nach eben 4 Niederlagen zuvor. Jetzt ein Sieg.
Ja, auch.
Ja, Schalke hat halt den einen Sieg und einen Unentschieden.
Ja,
ne?
Stimmt. Ja. Stimmt, jo. Ja. Also ist richtig, ja. Ja, aber ne, jetzt gegen Wolfsburg der Sieg, also das, wie gesagt, macht mir jetzt mit Bremer Sicht keine Bauchschmerzen, weil ich halt vom Geschehen hier Anna Emscher vom Heimischen nicht gerade behaupten kann. Ne? Also ja, du hast es gesagt, ne, 0-0 zu Hause gegen Köln, die 0 hinten sicherlich positiv, aber die 0 vorne ist halt, also um es direkt vorweg auf den Punkt zu bringen, das ist halt einfach zu wenig, ne? Das ist zu wenig. Und jetzt können's wieder anfangen und ist ja auch wahrscheinlich das Einzige, was bleibt, die Faktoren aufzuzählen oder die Komponenten aufzuzählen, die dir irgendwie Hoffnung machen. Und die sind sicherlich dann am Ende ein Salazar, der in den letzten 20 Minuten, die er dann gespielt hat, natürlich nochmal für Furore gesorgt hat, aber auch der hat dann 5 Minuten eine echt sehr passable Kopfballchance und setzt die halt dann doch relativ deutlich dagegen. Also im entscheidenden Moment hat er dann da auch nicht gezündet. Auch das ist dann Teil der Wahrheit. Alex Kral kommt wieder zurück. Das sind alles Faktoren, die Hoffnung machen. Der Innenverteidiger, den wir da aus Celtic Glasgow geholt haben, hat einen sehr guten Eindruck, ist es mehr einen sehr sicheren, so sagen wir mal, einen sehr sicheren Eindruck gemacht. Das sind sicherlich alles Komponenten, die gut tun können. Und vielleicht braucht ihr ja auch nur mal den einen Sieg, ne, und vielleicht auch nochmal einen zweiten hinterher, um da halt so eine Kehrtwende einzuläuten. Ne? Am Ende hat das ja dann auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Aber also lange Rede, kurz, ich glaube, dass wir im Vollbesitz unserer Kräfte im Sinne von verletzungsfreiem Kader, so, das will ich damit sagen, wenn uns der zur Verfügung steht und noch mit ein bisschen eingrooven, so ein Tim Skarke, der war eher noch so ein bisschen Fremdkörper, obwohl man durchaus sieht, dass der Tempo hat, einen Zug nach vorne, aber was der gemacht hat, hatte noch wenig Hand und Fuß, was vielleicht nach so wenigen Tagen in der neuen Mannschaft auch normal ist. Das kann sich schon irgendwo dahin aus meiner Sicht eingrooven, dass du halt hier und da auch mal ein Spiel gewinnst. Ne? Allerdings, auch wenn ich ja bekannterweise kein großer Rechenspielfreund bin, aber so Nico hat ja nicht Unrecht, wenn er sagt, also hol 35 Punkte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du nicht absteigst. So, dafür brauchen wir jetzt noch 25, dafür stehen uns noch 17 Spiele zur Verfügung, also das sind irgendwas 7,5 oder was, runden wir auf, 8 Siege aus den 17 Spielen, die du holen müsstest, wenn du nur in Siegen rechnest. Bleibt dabei, wo wir auch schon vor einer Woche standen, wird halt eng, ne? Wird halt sehr, sehr, sehr eng. Aber um es wieder auf das Spiel jetzt gegen Köln zu begrenzen, das wird in Summe nicht reichen. So. Jetzt hab ich vorhin gelesen, jetzt holen wir mal wieder noch einen Sechser, einen defensiven Mittelfeldspieler von Brügge rüber.
Von Brügge, ja. Ja,
ja, wo ich mir immer frage, ja, okay, also da haben wir ja schon ein paar, ne? Also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich die Planbaustelle ist, die wir unbedingt noch hätten schließen müssen, oder ob nicht wirklich das Flügelspiel, auch wenn wir jetzt einen Tim Skarke irgendwie geholt haben, ob nicht das Flügelspiel dann nochmal ein größerer Schmerzpunkt ist. Ne? Und jetzt haben wir mittlerweile auch 5 Mittelstürmer, die von ihrem Grundding her eigentlich 5-mal derselbe Spielertyp sind. Die heißen Terodde, die heißen jetzt Michael Frey, die heißen Marius Bülter, Kenan Karaman und wir sind jetzt der 5., den ich vergesse. Guck mal, der spielt so wenig, dass ich ihn immer wieder vergesse. Aber bin ich doof? Terodde, Bülter, Karaman, Frey und da fehlt noch einer. Polter, so, der ist natürlich verletzt bis neu für den Rest der Saison. Aber das sind in meiner Sicht mit kleinen Nuancen, ist halt 5-mal derselbe Spielertyp, ne? So. Und ich habe schon lange behauptet, dass das Problem jetzt nicht, obwohl auch ein Problem ist, dass wir mit den Chancen, die wir haben, vielleicht nicht gut genug umgehen, aber das ist aus meiner Sicht kein klassisches Mittelstürmerproblem, ne? Also wenn die Jungs da, ob das jetzt so ein Terodde ist oder die anderen, wenn die in der Quantität mit mehr Bällen gefüttert werden vorne, dann würden die sicherlich auch mehr Tore schießen und nicht jede Torschance, die du hast, liegt am Ende auch dem einen Neuner auf dem Fuß, der mitspielt. Ne? So. Von daher, ja, sehe ich so ein bisschen im Kreativspiel und in der Chancenerarbeitung und in der Chancenkreation den großen Knackpunkt, weil defensiv war es jetzt gegen Köln eigentlich ganz passabel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann ja auch nicht über das Thema sprechen, ohne irgendwie groß abzuschweifen. Gegen Köln war zu wenig. Müssen wir jetzt die Woche nutzen, weiterarbeiten, bloß nicht den Kopf im Sand stecken. Samstag 18:30 gegen Gladbach, die haben sich diese Saison aus meiner Sicht auch dadurch ausgezeichnet mit sehr schwankenden Leistungen. Also die kannst du durchaus schlagen, auch wenn es sicherlich einfachere Gegner in der Bundesliga gibt. Nächstes Spiel ist das Wichtigste und wenn Gott will, holen wir 3 Punkte.
Ja. Genau, dann geht's nach Wolfsburg, dann Union, das wird ein bisschen schwieriger. Und dann Stuttgart wieder machbar und Bochum. Apropos Union Berlin. Um die wollen wir auch noch reden.
Ausnahmsweise mal.
Ja, genau. Überleitung habe ich mit und von Nico gelernt. Aktuell auf dem 2. Tabellenplatz etablieren sich als einer der 3-4 Bayern-Verfolger auf jeden Fall. Und lässt auch die Erfolgsserie reißt nicht ab. Haben jetzt zuletzt das Berliner Derby gewonnen. Haben sie gefühlt aber auch immer, glaube ich, die letzten Male. Ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja. Gefühlt, ja.
Also genau, ich würde sagen, knapp ist es eigentlich nicht, der Kampf in der Hauptstadt. Liegt auch daran, dass der andere Verein sich ein bisschen selbst sabotiert. Wir bleiben erstmal in Ost-Berlin. Und ja, dass das Titelrennen wieder aufgemacht wird, darüber wollten wir ein bisschen reden. Wie geht's dir damit?
Ja, wobei ja eigentlich das, hatten wir gerade in der WhatsApp-Gruppe eine heiße Diskussion drüber, wenn jetzt das Team der Woche ist, ist das jetzt Union Berlin, weil sie Bayern-Verfolger Nummer 1 sind oder sind das die Bayern selbst, weil die das gerade zulassen, dass wir auf einmal wieder so weit wie ein Meisterschaftsrennen haben. Ich hatte da eher in Richtung Bayern plädiert, deswegen betiteln wir es jetzt mal als Team der Woche Bayern München, so um den Rubrikgedanken zu erfüllen, aber natürlich geht es hier um, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wer hätte gedacht, dass wir im, auch wenn es jetzt ja heute noch Januar, wenn die Leute die Folge hören, wahrscheinlich Februar, im Februar 23 nach der Weltmeisterschaft tatsächlich eine Konstellation haben, wo Bayern München zwar erst eine Tabelle ist, aber bis auf Platz 5 3 Punkte Unterschied sind, ne? Und auf einmal Union Berlin, Freiburg, Dortmund und Leipzig dann tatsächlich zumindest jetzt mal für den Moment rein rechnerisch und rein tabellarisch realistische Chancen auf eine Meisterschaft haben. Und ich sehe da total viele Komponenten oder besser gesagt eine große Hauptkomponente und das ist halt Bayern München. Ne? Also diese Meisterschaftsrennen wird dadurch aufgemacht aus meiner Sicht, dass Bayern München 3-mal in Folge, ich glaube, also auf jeden Fall unentschieden, ich glaube 3-mal sogar 1-1, wenn ich mich richtig erinnere, 3-mal hintereinander 1-1 spielt. Ne? Und dann schwingt ja aus meiner Sicht ganz, ganz, ja?
Ist genau richtig, genau, gegen Leipzig, Köln und eben Eintracht Frankfurt, ja.
3-1-1, ne, ja, so. Ja. Und ich meine, ja, jetzt sind da Frankfurt und Leipzig dabei, was sicherlich höheres Regal an Gegner ist in der Bundesliga, aber wir reden ja am Ende immer noch von Bayern München, ne, die, glaube ich, einen ganz, ganz anderen Anspruch an sich selber haben und den aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Und wenn du dann mal im ersten Step draufschaust bei Bayern München und sagst, okay, was haben wir denn hier, ne, also Qualität ist es ja nicht, dann, und vielleicht mal ein bisschen länger zurückdenkst, ich frag mich eigentlich gerade, mit jedem Unentschieden oder jeder Missleistung, will ich es jetzt mal betiteln, oder mit jeder Leistung, die nicht dem Mir San Mir Gusto entspricht, ja, und das waren jetzt in letzter Zeit, in jüngster Vergangenheit echt ein paar mehr, warte ich eigentlich wöchentlich darauf, dass die Trainerdebatte irgendwie aufkeimt und aufgemacht wird, ne? Weil jetzt bleiben wir mal bei der Wahrheit, das war letzte Saison schon nicht, in der ersten Nagelsmann-Saison nicht großartig souverän, was da stattgefunden ist, so, in der Champions League gab es ein frühes Aus, jetzt steht Paris Saint-Germain vor der Haustür in 2 oder 3 Wochen, wann auch immer das Hinspiel ist. Und ich weiß noch, ich habe meine eigenen Worte noch im Ohr, wie ich vor der Weltmeisterschaft gesagt habe, also wenn München und Paris heute spielen, dann würde ich mein Geld auf München setzen. So, jetzt ist eine Weltmeisterschaft dazwischen und 3 Unentschieden in der Bundesliga. Heute würde ich nicht, jetzt heute, also im Sinne von heute, würde ich nicht mal mein Kleingeld aus der Reisekasse auf Bayern München setzen. Ne? Dann hast du die Querelen mit dem, oder was heißt Querelen? Dann hast du einen Manuel Neuer, der da irgendwie Skifahren geht, wo ja jetzt mittlerweile, glaube ich, relativ klar ist, dass man da nicht Skifahren geht in dem Gebiet.
Genau,
nicht,
wenn man nur so viele Zentimeter waren, ja, ja, was alle, ja, ja, was jemand wissen sollte, der irgendwie in halt Oberbayern oder in Bayern eben länger wohnt, ja.
Absolut, das kommt dazu. Dann wird irgendwie kurze Zeit später Jan Sommer geholt, was ich ja irgendwo grundsätzlich nachvollziehen kann, aber naja, ist jetzt ein anderes Thema. Ich verstehe den Wechsel aus Jan Sommer Sicht halt nicht, aus Bayern Sicht sehr wohl. Dann wird hier der jahrelange Torwarttrainer von Filip Tapalovic wird auf einmal vor die Tür gesetzt, ne? So, ja, weil es auf einmal irgendwelche Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Nagelsmann und Tapalovic gibt und so weiter und so fort, ne? Und dann hast du in der Brazzo-Ära auch schon jetzt vielleicht nicht akut, aber auch schon mal den ein oder anderen Transfer für ein bisschen mehr Geld gehabt, der nicht so zündet und, ne? Von daher finde ich die Gesamtkonstellation total spannend und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, auch wenn Bayern München sich jetzt in der Bundesliga fängt, wenn Nagelsmann gegen Paris rausfliegt, also spätestens dann werden wir eine Trainerdiskussion haben und dann kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass die danach nochmal ein Jahr mit Julian Nagelsmann als Trainer in die Saison gehen. Dafür ist der Anspruch bei, genau, Bayern München, also zumindest war er das in der Vergangenheit immer, ne? Als er noch andere Oldschool-Granten drauf saßen, ne? Die halt nicht Oliver Kahn und Hasan Salih ja mit schießen, sondern Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ne? Also ich finde, da ist, zumindest vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber so wenn ich drauf gucke, sehe ich da viel, viel mehr Brisanz drin, als medial gerade irgendwie da drauf gemacht wird. Also spannendes Thema. Und da stellt sich tatsächlich dann irgendwann die Frage, ist dann denn auch Nagelsmann der richtige Trainer für die Mannschaft? Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, die können nominell, was da im Kader an Qualität rumspielt, können die auf jeden Fall mehr. Punkt, fertig, aus. Also insbesondere in der Bundesliga. So, ja, ja, ganz viel jetzt zu Bayern gesagt. Ergänzt du erstmal und dann lass noch mal kurz über die vier Mannschaften dahinter nämlich sprechen.
Passenderweise sind dann ja eben auch in dem Verein viele Menschen mit viel Selbstbewusstsein, inklusive Uli Hoeneß, der eben auch sagt, er erwartet eine deutliche Steigerung. Natürlich in die Richtung von Nagelsmann gesprochen und ich berufe mich gerade auf ran.de, die sagen auch, schlechter sind die Bayern zuletzt 2007, also nach Adam Riese vor 15, 16 Jahren gestartet. Damals ist der Trainer Felix Magath und der verlor schon nach dem zweiten Spiel, was ein 0-0 war, sein Job. Der ist dann ja anschließend zu Wolfsburg gegangen und hat da gezeigt, dass er doch Meistertrainer sein kann. Aktuell, Nagelsmanns Vertrag geht noch bis 2026 übrigens, ja.
Aber bis dahin fließt viel Wasser den Rhein runter, ne? Also
auch durch die Isar.
Mein lieber, ja, Scholli. Du, ich sag hier nicht, nur um dann nochmal klarzustellen, dass Nagelsmann kein guter Trainer oder so ist, ne? Aber nochmal, Bayern München ist eine absolute Hausnummer, ne? Und puh, ne? Also jetzt, wir reden hier gerade, oder du redest, oder besser gesagt, der Zeitungsartikel redet von der schlechtesten Saison der Bayern seit 2007. Da müssen wir uns alle vor Augen halten,
dass die Jahresstart,
ja. Ja, oder dass der Jahresstart 2007 oder die Saison 2007 von Bayern München für Standards von anderen Profifußballvereinen immer noch eine richtig gute Nummer ist, ne? Aber wir reden hier halt von Bayern München und also wenn du da als Nagelsmann drei Saisons lang irgendwie im Achtelfinale der Champions League aussteigen lässt und vielleicht auch mal eine Meisterschaft oder so nicht holst, ne? Also dann ist da nicht mehr viel mit mir san mir, ne? Dann geht dieser in Anführungsstrichen Mythos irgendwann flöten. Von daher bin ich echt gespannt, wie das nach vorne raus damit umgegangen wird. Aber auch die Spiele gegen Paris, das ist ja das Krasse am Bayern, ne? Den traut ja schon jeder, glaube ich, zu, am nächsten Wochenende komplett den Schalter umzulegen, die nächsten drei Bundesligaspiele haushoch zu gewinnen und dann mit einer Form des Jahres gegen Paris reinzugehen und auch ja, die Clown deutlich zu schlagen. Also das können die halt, ne? Das haben die halt auf der Palette. Von daher ist das ein total spannendes Thema. Wie lange lässt man sich diese Schwankungen, den die jetzt irgendwie seit Nagelsmann, da bleibe ich bei, unterliegen, wie lange lässt man die sich bieten, bevor man sagt, okay, warte mal, Alter, dann das scheint dir doch nicht zu funktionieren.
Apropos Veränderungen und Entwicklung bei Bayern, ein Transfer kam noch rein und das ist der von Cancelo, den hatten wir unterschätzt, auf einmal ist er da, wechselt von Manchester City. Linksverteidiger laut Sport 1 schon lange auf der Favoritenliste von Trainer Nagelsmann. Müsste gerade Checks durchlaufen. Die Meldung wird hier und dann noch im Konjunktiv formuliert, aber müsste eigentlich fix sein. Und wer weiß, vielleicht spielt er auch schon direkt diese Woche.
zurück zu den Mannschaften dahinter. Es ist ja genauso wild, ne? Dass dann der Bayern-Verfolger Nummer 1 auf einmal Union Berlin heißt und nicht Dortmund oder Leipzig. Wobei, nochmal, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Vom 1. bis zum 5. sind es halt insgesamt 3 Punkte. Genau. Union Berlin schwingt damit, RB Leipzig, ich glaube in Reihenfolge Berlin, Leipzig, Freiburg, Dortmund. So, wenn ich die Tabelle richtig vor Augen habe. Jetzt mal angenommen, die Bayern schwächeln weiter. Wem würdest du denn, Hand aufs Herz, am ersten zutrauen, und jetzt reden wir nicht von Gönnen oder Sympathie, wem würdest du denn als am ehesten zutrauen, dass das, was Bayern liegen lässt, irgendwie die nächsten Wochen und Monate holt und am Ende Deutscher Meister wird?
Ja, ist eine langweilige Antwort, also genau wie die Tabelle es widerspiegelt, wobei ich wahrscheinlich Leipzig da noch über Berlin sehe. Also doch mit der aktuellen Formkurve und allen ist Leipzig, glaube ich, für mich das Abgebrühteste, was wir dann danach noch haben. Auch wenn der Fußballromantiker lieber Union Berlin sagen würde. Ja,
kann ich dir leider. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht kommst du mit Dortmund um die Ecke und dann kann ich Hasskampagne auf dich machen, weil ich Schalker bin. Aber na gut, aber wahrscheinlich kommst du aus demselben Grund nicht damit um die Ecke wie ich.
Nee, Dortmund muss ich auch sagen. Also so, ne, wie gesagt, ich habe ja auch irgendwie Schalker Verwandtschaft und alles. Aber Dortmund muss ich sagen, da gibt's dann auch immer mal wieder doch die auch so paar Steine, die ja sich selbst in den Weg gelegt werden, weswegen ich das da nicht kommen sehe. Und auch einfach Leipzig, also die pochen da jetzt seit dem Aufstieg drauf. Von daher, ja, bin ich da ziemlich gespannt, wie die das die Saison jetzt zu Ende spielen.
Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, dass was ich wirklich glaube, ist, dass Bayern München am Ende Deutscher Meister wird. Weil selbst wenn es irgendwie im Moment, so, selbst wenn es irgendwie im weiß nicht, Ende April noch spannend sein sollte und das geht wirklich in die heiße Crunch-Time und da sind dann noch, weiß nicht, sagen wir mal Leipzig und Union oder Freiburg sind da wirklich noch heiß im Rennen mit drin. Dann kommt auch irgendwann der Faktor Erfahrung mit ins Spiel und da sehe ich die Bayern dann schon noch einen kleinen Vorteil im Vergleich zu allen anderen. Deswegen glaube ich, Bayern wird es auf die eine oder auf die andere Art und Weise machen, aber sollte das nicht der Fall sein, dann traue ich es aktuell seit dem Trainerwechsel auf Marco Rose, ehrlich gesagt auch am meisten Red Bull Leipzig zu. Obwohl das jetzt, also machen wir uns nichts vor, das brauche ich jetzt auch nicht, dass Leipzig da Meister wird, ne? Genauso
wie Dortmund. Die Meisterparade wollen wir auch nicht sehen, ja.
Ja, so halt, ne? Und die Meister, der Triumphzug durch Leipzig, genau, das ist ja genau. Okay. Den will keiner sehen, glaube ich, außer die Leipziger. Wobei, ey, du, ich ja auch immer sage, wenn da am Ende eine Mannschaft auf dem Platz steht, die nach 34 Spiele Erster ist, dann hat die sich das auch verdient. So, Punkt, fertig, aus. Mein Sympathie, Voting in dem Konstrukt wird bei mir aber nicht auf Union Berlin fallen, sondern dann tatsächlich auf Freiburg. Ne? Also,
ja, easy. Ja.
Weil die ja jetzt schon seit Jahren, ne, also da echt einen richtig, richtig guten Job machen. Aber ja, das ist mit sehr viel Romantik am Ende, auch wenn es halt eine absolut spannende Konstellation ist, am Ende sage ich nach wie vor, die Bayern machen es.
Ja.
Zumindest also in der Bundesliga.
Das glaube ich auch. DFB-Pokal geht ja übrigens auch jetzt los, wenn diese Folge rauskommt, dann werden die ersten Spiele wieder gemacht. Die Meisterschaft, den Pokal geht es auch noch auszuspielen. Springen wir zum nächsten Thema. Was hättest du da gerne? Wollen wir in der Hauptstadt bleiben?
Ja, lass uns mal in der Hauptstadt bleiben.
Ja, glaube ich, so
oder so. Ja, wollte gerade sagen, bleiben wir so oder so. Richtig. Such dir eins von beiden aus. Jetzt haben wir machen wir Union Berlin rund. Da haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Ja. Springen wir zum Moment der Woche.
Und zwar, das ist Isco. Also, wenn es darum geht, dass man die Meisterschaft klar machen will, holt man noch einen, der, glaube ich, schon 5-mal die spanische Meisterschaft geholt hat. Und zwar Isco ist kürzlich jetzt vereinslos. Und was ist passiert? Nach dem letzten Hauptstadtderby, was gewonnen wurde, postet der... Wer war es? Der Christopher Trimmel, das Gruppenfoto und schreibt, dieser Sieg ist für Isco. Was macht dieser? Er kommentiert das auch noch. Das heißt, eigentlich ist der Vertrag, der Transfer fix. steigert damit ganz erheblich die Meisterschaftschancen für das Team aus Wedding. Köpenick. Ja. Was ist daran dran?
Nach Menschenermessen gar nichts, ne? Ja. Also aus meiner Sicht. Aber gab es da nicht auch, habe ich das fehlinterpretiert, als ich vorhin drauf gekommen, ist der nicht auch irgendwie zufällig in Berlin gelandet oder war das ein Photoshop-Ding, was ich da gesehen habe?
Der ist auf jeden Fall im Gespräch bei RB, ne?
Okay. Wahrscheinlich ist er deswegen in Berlin gelandet. Okay, gut, dann wird ein Schuh draus, ja. Ja,
bei, auch das ist ein Thema, wenn die Folge rauskommt, dann werdet ihr bestimmt schon wissen, wo er letztendlich dann unterschrieben hat und ob es in Deutschland war. Aber aktuell der Witz ist eben, dass Union Berlin sagt, wir freuen uns auch, den zu holen. Und er hat sie anscheinend ja auf jeden Fall auch auf dem Schirm und macht den Spaß mit, indem er eben bei Instagram kommentiert. Von daher dafür unser Moment der Woche. Ich melde mich noch ein zweites Mal aus der Zukunft bzw. Gegenwart, denn Isco geht zur Union Berlin. Da hatten wir so ein bisschen rumgealbert, denn schlussendlich war es wirklich so, dass RB Leipzig und eben Union Berlin ganz weit vorne standen, die Favoriten waren, ihn zu landen. Jetzt ist fix, dass er bei Union auflaufen wird. Der Medizincheck soll heute am Dienstag sein. Von daher war das Ganze dann doch eine unterhaltsame Herleitung zu dem Transfer, der wirklich stattgefunden hat.
Ja, ganz lustige Anekdote. Aber weg von lustig hin zum bitteren Ernst des Bundesliga-Geschäfts bei all der Romantik und Spaß und so viel Freude uns Fans da ganz auch immer bereitet, ist es ja am Ende dann schon noch ein relativ hartes Business, in dem auch nicht selten personelle Konsequenzen gezogen werden. So gerade beim anderen Hauptstadtclub geschehen, der bei dem Hauptstadtclub. Hertha aus... manche reden von einem Big City Club an der Stelle, muss man mal ganz klar betonen. Da hängt mal wieder der Hausding. Er tut auch total gut als Schalker irgendwie mal so auch noch, dass es noch so einen zweiten Verein gibt, wo halt immer irgendeine Scheiße ist, so. Ja. Und das in dem Fall, alle ganze Palette. Das ist in dem Fall Hertha BSC. Die haben sich nämlich von Freddy Bobic getrennt am Samstagabend. Ja, genau, am Samstagabend nach dem, tragen wir mal kurz, also deswegen unser Typ der Woche, Freddy Bobic, so, tragen wir mal die Fakten, die wir kennen, zusammen. Also zumindest die du der hiesigen Presse entnehmen kannst. Es gab im Vorfeld des Berlin-Derbys schon eine Beschlussvorlage vom Vorstand, Präsidium, Vorstand entscheidet hat, in der der Rauswurf von Freddy Bobic quasi eingeleitet wurde und nach dem Berlin-Derby wurde dann abends noch getagt und am selben Abend dann auch noch die Entscheidung getroffen, dass Sportdirektor Freddy Bobic, der 2021 die Hertha, die Eintracht aus Frankfurt verlassen hat, in einem Moment, wo nicht viele vielleicht oder zumindest unter anderem ich da so ein bisschen Fragezeichen drüber hatte, über die ganze Personalie und wurde dann jetzt, ich will nicht sagen zum Sündenbock erklärt für die aktuelle Hertha Talfahrt, aber hat da anscheinend mit seinen Leistungen jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren nicht gerade für Freudenstürme gesorgt und deswegen ist er seit Samstagabend nicht mehr Sportdirektor bei Hertha BSC Berlin. Das wird jetzt, die Stelle wurde jetzt besetzt durch einen, den ich tatsächlich, Weber heißt er mit Namen, ich glaube Tim Weber. Ich weiß halt nicht, wer er ist, deswegen ist mir auch gerade sein Vorname nicht geläufig und flankiert wird er durch Zecke Neuendorf, seines Zeichens sicherlich absolute Hertha-Legende. Was aus meiner Sicht dann schon so eine Handschrift trägt, die man von einem Präsident, der früher selber ein Ultra war, in einer aktiven Fanszene unterwegs war, ne, also da erkennst du dann schon eine Handschrift, total wertfrei, ne, ob das jetzt gut oder schlecht ist, total dahingestellt, aber das ist schon ein Move, den man da eventuell erwarten konnte. Das ist, was geschehen ist. Wie guckst du denn drauf? Wie siehst du die Entscheidung? Wie siehst du vor allem die anderthalb Jahre, die Bobic da jetzt gemacht hat? Und was sind deine Gedanken dazu?
Auf jeden Fall, glaube ich, viel Unglück mit dem Spiel gewesen, würde ich sagen. Wie du es eben gerade schon gesagt hast, ne, der Bobic, der zuletzt bei der Eintracht echt einen guten Job gemacht hat, der auch, glaube ich, bis dahin echt eine gute Reputation hat, also so als Typ und eben auch handwerklich. Ich habe auch gelesen, er war auch im Gespräch oder vielleicht war sogar Teil auch der Kommission, die am Ende dann eben Rudi Völler ernannt hat. Also was das angeht, hat er ja wirklich auch viele Möglichkeiten, was zu tun. Er hat sich dann ja auch für die Stelle in Berlin bei Hertha BSC entschieden. Also sicher, weil eben auch andere Angebote irgendwie vorliegen waren. Und wie du es auch gerade beschrieben hast, würde ich auch sagen, schließe ich mich da gerne an, hat sich da zu einem ungünstigen Zeitpunkt im Verein angeschlossen und ist eben gut ins Risiko gegangen, entweder da ordentlich was zu bewegen und derjenige zu sein, der dann Kurswechsel einläuten kann, oder du landest eben mit im Strudel und aus verschiedensten Gründen auch immer bist du dann nicht in der Lage, da die Kettwende zu schaffen und verlässt dann die Hauptstadt unglücklicher, als du hergezogen bist. Und toppt dann jetzt aber eben noch die Geschichte von wegen, dass er dann dem Sportschau-Reporter gesagt hat, noch so eine Frage und es klatscht oder was?
Ja. Weil ich gebe dir eine. Genau, stellst die Frage nur einmal, weil ich fick dich genau. Vor Kamera fick ich dich.
Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert, wo man denkt, ey, auch der ARD Sportschau, weißt du, also fallen jetzt nicht viele Medien ein, die ja mit denen man so nicht reden sollte, die da einen höheren Stellenwert aufweisen. Und dann wurde er entbunden, 2 Stunden später, da war die meisten Hertha-Fans noch nicht zu Hause. Angeblich hat ja die Gruppe, die entschieden hat, dass er gehen muss, gar nichts mitbekommen von, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert?
Ja, glaube ich sogar. Ich glaube nicht, dass das ein Kriterium war.
Nee, glaube ich auch nicht, aber das ist so, wie du sagen würdest, gibt dem Ganzen noch ein bisschen so ein Geschmäckle oder lässt das Ganze einfach noch ein bisschen unrunder aussehen, ne? Also ein bisschen sorgt dafür, dass wir zwei hier sitzen und das unterhaltsam finden. Aber ja, abwarten. Wie es da mit ihm weitergeht. Aber ja, Hertha BSC, ne, aktuell halt eben Vorletzter, also aus Schalker Sicht. Du, Unruhen immer gut, haben wir schon mal einen hinter sich gebracht, hoffentlich. Und jetzt mal die kommenden Wochen abwarten.
Ja, total. Ich finde halt total schwierig, weil da ist in den anderthalb Jahren ist echt eine Menge passiert. Ne? Und vorweg gesagt, wenn ein Vorstand eines Fußballvereins sich eine Personalie anderthalb Jahre lang anguckt und dann gemeinschaftlich in einer Abstimmung zu dem Entschluss kommt, die Personalie müssen wir ändern, dann ist das sehr gutes Recht, so Punkt, ne? Punkt, fertig, aus, so. Ich glaube aber, und das meine ich mit, da ist in den anderthalb Jahren so viel vorgefallen, ich glaube, dass von vornherein, also von Tag 1 an, die Erwartungshaltung an Freddy Bobic eine war, die er unmöglich hätte erfüllen können, aus meiner Sicht. Unmöglich, weil der wurde ja geholt, um die Hertha, ne, hier wieder Big City Club und so, in neue Sphären zu bringen. So, und anscheinend hat er da jetzt anderthalb Jahre für Zeit gehabt und ist auch noch jetzt mitten im Abstiegskampf und drin.
7 Trainer.
Eine Komponente oder eine Seite der Geschichte, so, oder ein Kapitel, sagen wir ein Kapitel der Geschichte. Ein weiteres Kapitel der Geschichte ist, hat er Pal Dardai mal wieder, also ne, musste wieder weg und dann war sein Nachfolger, den er installiert hat, Taifun Korkut, wo ich glaube, die gesamte, oder ich weiß nicht, ich habe mich auch so ein bisschen auf Taifun Korkut eingeschossen, aber ich zumindest eine halbe Stunde lang Kopf geschüttelt habe, gesagt, Taifun Korkut, Alter, das kannst du doch nicht ernst meinen. Zweite Kapitel, dritte Kapitel, seitdem Freddy Bobic dann da war, ist Arne Friedrich, der ja da vorher irgendwie ein Amt oder eine Funktion im Management hatte, ist gegangen, plus noch ein weiterer Schieß mich tot, Direktor, den ich jetzt gerade nicht mehr namentlich auf dem Schirm habe. Das ist passiert. Er hat in der Zeit, ich glaube, 6 Transfers verantwortet. Auch die Namen sind mir alle gerade nicht mehr geläufig. Transfers verantwortet im letzten Sommer, also in seinem ersten Transfersommer so und auch im Winter, die mittlerweile jetzt in dieser Transferperiode schon wieder den Verein verlassen mussten und so weiter. Also da waren viele Transferflops dabei. Wobei ich da aber auch wieder, und da kommt das vierte Kapitel rein, wie viel Budget hat er denn jetzt wirklich zur Verfügung gehabt? Ne, weil ich als Schalker kenne mich ganz gut aus mit, wir haben kein Geld und müssen trotzdem irgendwie gucken, dass wir kreativ werden. Ne, so. Also es waren keine großen Namen aus meiner Sicht, die er da verpflichtet hat und auch nicht mit viel Budget. In dieselbe Kerbe, oder fünfte Kapitel, ist, dass Freddy Bobic vor 3-4 Tagen noch gesagt hat, so, das war's mit Transfers, mehr ist einfach nicht drin, wir haben kein Geld. So, jetzt ist Freddy Bobic Samstagabend weg und das erste, was du Sonntagmorgen hörst, auch das soll anscheinend Quatsch sein, so, weil jetzt müssen auf jeden Fall noch kurz vor Deadline Day 1-2 neue Spieler kommen bei Hertha. Also anscheinend gab's da auch verschiedene Ansichten oder vielleicht auch in der grundsätzlichen Philosophie und Ausrichtung. Was wollen wir denn jetzt? Wollen wir eher so ein bisschen in Richtung Schalke gehen mit konsolidieren und mit kleinen Mitteln ausgeben, weil wir haben hier beim Windhaus eh einen Arschholzschulden etc. pp. Oder aber, naja, wir nehmen jetzt nochmal mehr Geld in der Hand und investieren das und setzen auf die Karte sportlicher Erfolg etc. pp. Das hat so unfassbar viele Komponenten, das ganze Ding. Und das war jetzt nur das, was ich aus 2 Artikeln, die ich gelesen habe, mir einverleibt habe. Dass es für mich persönlich so maximal unmöglich ist, da jetzt irgendwie eine qualifizierte Meinung zu abgeben, ob da jetzt wirklich Freddy Bobic ein Hauptverantwortlicher ist für die aktuelle Talfahrt, die Hertha jetzt auch schon seit längerem durchlebt, oder ob Freddy Bobic da eigentlich genau richtige Hebel hat, versuchen zu betätigen mit den Möglichkeiten, die er hatte, und viele andere im Verein oder im Gesamtkonstrukt eher das Problem sind. Ne? Also kurz gesagt, ist, ob Bobic jetzt gerade eigentlich Teil der Lösung gewesen wäre, was ja auch schwierig ist, wenn er, ne, in einer Rückrunde, zu Beginn der Rückrunde auf dem 17. Platz stehst und nicht deutlich besser dastehst als Schalke. Oder aber war er eher Lösung des Teil des Problems. Ne? So, das, aus meiner Sicht total schwer zu, beurteilen. Und noch ein Kapitel, hier, wie du gerade schon richtig gesagt hast, er war auch anscheinend ein heißer Kandidat für den DFB, für den Oliver Bierhoff nach Folgeposten, auch wenn er nicht in der Taskforce saß, aber anscheinend war er da ein Kandidat für. Dann hat auch der Präsident, Kai, ich vergesse immer, wie er heißt, Kai, der hat ja dann auch irgendwie in der Folge in den nächsten Tagen darauf, als das Gerücht rauskam, gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten, das hat Bobic wohl auch gar nicht geschmeckt, also mit den beiden war wohl auch schwierig. Vielleicht kann man sich da am Ende dann einfach darauf einigen, dass man die Schuldfrage vielleicht einfach mal beiseite schiebt und sich in die Augen guckt und sagt, du, das funktioniert hier mit uns gerade einfach nicht. Ne? So, du bist okay, ich bin okay, aber zusammen sind wir halt nicht okay. Und dann kann sowas mal passieren. Ich bin gespannt, ob dieser Personalie sich großartig Sachen bei Hertha ändern noch in dieser Saison, ob die da jetzt irgendwie einen Turnaround dadurch schaffen. Ich persönlich glaube es nicht. Sandro Schwarz, was der absolute Wunschkandidat auf der Trainerposition für Freddy Bobic war, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der da jetzt noch lange im Amt ist. Und ja, spannend, bleibt spannend. Hat ganz, wie du merkst, ganz, ganz viele Komponenten und die kenne ich als nicht Hertha-Fan, ne? So nur von ein, zwei Artikel lesen. Leute, die da ganz nah dran sind. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir Harris mal in eine Folge kriegen. Der ist ja sehr nah dran an Hertha, dass der uns mal noch ein paar mehr Insights gibt. Ich glaube, das ist ein ähnlich großer Moloch, wie du in der Vergangenheit bei Schalke und HSV vorgefunden hast.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass man da gut Kopfschmerzen bekommen kann. Ja, aber ey, ganz klar, ne? Also ich glaube, du lässt im Januar lässt du jemanden wie ihn gehen, weil du dann irgendwie denkst, dann kannst du die Rückrunde noch ein bisschen umkrempeln und dem ein weiteres Mal dem Abstiegskampf entgehen oder positiv überstehen. Auch das ist ja bei Hertha jetzt nicht selten passiert die letzten Jahre. Und mir fällt ja auch noch was ein, wir haben noch den silbernen Peter übrigens.
Ja, aber nächste Woche.
Nee, wir vergeben den immer Ende des Monats und heute ist der 31. Januar. Du hast das vielleicht ein bisschen Zeitgefühl verschoben, weil wir ja nicht Anfang Januar angefangen haben aufgrund der Spielpause oder der Winterpause besser gesagt. Und von daher, ich habe mir auch schon überlegt, an wen wir denn dieses Mal geben. Wir vergeben monatlich den silbernen Peter, um am Ende der Staffel, das heißt im Sommer zum goldenen dann zu kommen. Pelo sucht seit Wochen schon nach einem passenden Pokal oder was auch immer dafür, Trophäe, die wir dann feierlich übergeben können. Und
da habe ich mir auch eine Scheiße auf die Fahne geschrieben. Ja.
Aber auch selbst, bei den Kandidaten, selbst erklärt, ja.
Ja, ich weiß, bei den Kandidaten, die wir bisher haben, boah, wird das kacke.
Ey, und genauso machen wir auch weiter. Dieses Mal ist die Auswahl ein bisschen kleinerer, das heißt, wir wählen immer aus allen Typen, Momenten und Teams der Woche nach Absurdität, persönlichen Präferenzen absolut nicht objektiv aus. Und dieses Mal küren wir im Januar, gehen wir nach Italien. Und zwar, hast du das ja auch noch weiter nachverfolgt, wir sind in Salernitana und dort wurde der Trainer entlassen und dann wieder zurückgeholt und hat dann auch beeindruckenderweise einen Sieg eingefahren. Finde ich eine schöne Geschichte. Habe ich auch schon Gedanken darum gemacht, was wäre denn passiert, wenn der gute Coach Roberto D'Aversa nicht gewonnen hätte. Hätte man ihn dann nochmal gefeuert und dann hätte er nochmal irgendwie einen lieben Brief geschrieben oder was. Also der muss ja hoffentlich noch ein paar Spiele jetzt gewinnen, um im Amt zu bleiben. Gegen wen haben sie gespielt zuletzt? Ist das auf dem Schirm?
US Lecce war es, glaube ich. Also es war auf jeden Fall eine Mannschaft, die in einer ähnlichen Tabellenregion sich befindet wie Salernitana selbst. Und gerade deswegen hatte ich mal nachgeguckt. Haben sie 2-1 gewonnen? Ich meine, es war US Lecce. Und ich finde die Dinge total spannend. Ne? Deswegen habe ich auch wirklich jetzt am Wochenende geguckt und ich werde auch die nächsten Wochen gucken, wie sich die Geschichte entwickelt, weil ich halt, also wenn das jetzt funktioniert, ne, dann wäre das schon krass, oder?
So. Ich hoffe, wenn er irgendwie Vertragsverlängerung bekommt oder so und dann seiner Familie oder wem auch immer erklärt, ey Leute, wir waren richtig am Boden, aber ich habe mir da einfach mal einmal meinen Stolz runtergeschluckt oder was auch immer und habe gesagt, ey Leute, ich wisst ihr doch selbst, ich kann das eigentlich besser, gib mir noch eine Chance und dann beweist das auch. Ja, voll.
Wäre eine schöne Geschichte. Krass. Also die Story an sich, waren wir uns ja alle drei einig, gab es eh noch nie so oder nicht, dass wir wüssten. Und wenn das dann jetzt auch noch funktioniert, also das wäre schon, haben wir glaube ich schon, dann haben wir schon den ersten ganz heißen Golden Peter Favorit. Ne? Da ja. Muss ich mal gucken, wie ich im Sommer irgendwie nach Salernitana komme. Boah, genau.
Fuck. Ja. Vereint Fußballromantik, Absurdität, Humor und ist natürlich auch eine schöne Geschichte mit Höhen und Tiefen. Apropos, wo ich gerade auf die italienische Tabelle gucke, da steht tatsächlich jetzt bei Juventus minus 15 Punkte vorgemerkt in Klammern, womit sie ja nur 37 haben. Auf Platz 3 aktuell. Sehr, sehr spannend. Da ging es ja auch um die deren eigenen finanziellen Vorstellungen und inwiefern die auch von Steuerprüfern, Wirtschaftsprüfern so akzeptiert werden.
Bilanzentwürfe, ja.
Genau. Entwürfe trifft es. Und wir springen damit auch zur letzten Kategorie, die sich immer anschließt, oder die Folge immer abschließt, und zwar das Fundstück. Wir springen ins Parkstadion, wir sind auf Schalke. Kenne ich da dort die zweite Mannschaft von Schalke, der Regionalliga West, gegen Alemannia Aachen spielt. Und dort hatten sich einige tausend Fans versammelt, um die Mannschaft anzufeuern vor dem Spiel gegen FC Köln, über das wir schon sprachen. Und das Ganze war deswegen besonders, natürlich, weil viele Fans da waren und das war nochmal zeigt, wieso wirklich Fußballkultur, Tradition, Zusammenhalt aussieht. Und das Ganze war auch deswegen noch besonders, weil ein Flutlichtmast des Parkstadions restauriert wurde und wieder in Betrieb genommen wurde. Und diese ganze Renovierung oder Restauration des Flutlichtmastes konnte durch Spendensammlung der Fans realisiert werden. Wir reden davon über 200.000 Euro. Die zusammengekommen sind, um das Ganze zu erhalten. Also das eine schöne Sache. Hast du die mitbekommen? War jemand da, den du kanntest? Oder wie oft gehst du zum Schalker-Training? Was muss dafür passieren?
Oh, ich war Urzeiten nicht mehr beim Schalker-Training. Also wirklich Urzeiten. Da war unser Sohn noch klein. Da war ich das letzte Mal mit dem hier und da beim Schalker-Training. Ich weiß noch ganz genau, dass ich beim ersten Training von Raoul damals war ich da. Das war so eine wilde Story. An dem Tag, wo der dann kam, da kam die erste Pressemeldung. Irgendwie um 11 Uhr. Raoul kommt auf Schalke. Ich weiß noch genau. Also nicht irgendwie schon 1, 2, 3 Tage vorher oder so. Der war auf einmal da. Und ich weiß noch, wie mir ein Kollege morgens, ich weiß auch noch, welcher Kollege, ich glaube, das war schon WhatsApp. Naja, das müsste schon WhatsApp gewesen sein oder SMS. Ich glaube, war WhatsApp.
Niemals, das war SMS.
War das noch SMS?
Warte mal. In welchem Jahr sind wir gerade?
2010, meine ich.
Ich hätte auch jetzt 11 gesagt oder sowas, ja. Sei es drum, dass wir eine Nachricht bekommen.
Ey, Raoul kommt auf Schalke und ich... Ich sehe so und ich denke so, mein erster Gedanke ist halt Raoul, Real Madrid Raoul, und ich so, nein, ist ja Quatsch, was für Raouls gibt denn noch, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe und so was.
Der koreanische Raoul, ja.
Und 4 Stunden später stand ich auf dem Trainingsgelände, hab eines meiner Trikots mitgenommen, auf die ich ja nie hinten irgendwelche Vlogs drauf mache, und hab gesagt, hier, mach mir Raoul drauf, und da war schon, vergiss es, ist jetzt schon, alle, die warten, sind schon weg und kommen in 3 Wochen nochmal wieder. Warteliste ist auch schon zu jetzt. Das weiß ich noch ganz genau, aber nein, zurück zum eigentlichen Thema. Ich war nicht da, und mit Sicherheit waren Leute da, die ich kenne, aus meinem Bekanntenkreis, aber ja, das ist halt, weißt du, wir viele reden ja immer auf Schalke, das gibt nirgendwo anders und das ist ein Mythos, bliblablub. Und das behaupten viele Mannschaften in der Bundesliga von sich, dass ihre Fans was Besonderes sind, was ich denen auch nicht absprechen will, aber ich lehne mich jetzt hier schon mal so weit aus dem Fenster, dass so eine Aktion einfach mal so, und da wurde irgendwie am Abend vorher zu aufgerufen, ne? So, kommt mal vorbei hier, wir weiden das Ding ein und dann geben wir der Mannschaft hier nochmal ein bisschen Motivation mit, und dann stehen da, weiß nicht, irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Leute. Da sind wir schon ganz, ganz, ganz weit vorne. Das ist ja das, wovon ich immer spreche, ne? Dass der schlafende Riese Schalke eigentlich so viel Potenzial mit sich bringt, was wir ja auch mal relativ erfolgreich, ne, praktiziert haben, wenn wir an die Zeit von vor 10 Jahren zurückdenken. Aber ja, was da gefordert wurde, war Einsatz und Kampfeswille. Das hat die Mannschaft am Sonntag, also gestern, zu 100% umgesetzt. Da gibt's gar nichts zu meckern. Die Doofe an der Geschichte ist, halt trotzdem nicht gereicht für einen Sieg, aber ja, auch wenn Schalke dann im Sommer nochmal die Zweitklassigkeit antreten müsste, die Fans sind sicherlich, waren immer und werden immer erstklassig sein, keine Frage.
Ja, ja. Und ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir diese Folge von Wichtig ist auf dem Platz. An sich übrigens wäre eigentlich auch Quiz gewesen, ne? Aber da hat Nico wahrscheinlich deswegen irgendwie ist ihm aufgefallen, er kann nicht.
Ja, hat's ja, vielleicht weil nicht er so Klatsche gefühlt hat.
Genau, ja. Letztes Mal kein Land gesehen. Von daher habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, mir absurde Fragen zu überlegen. Und das Ganze machen wir dann, habe ich überlegt, machen wir bei Instagram auch mal bald. Einfach so Quiz, dass ich da meine Fragen reinschreibe, die es nicht in die Folge geschafft haben. Von daher folgt uns auch gerne da. @wichtiges auf dem Platz, freuen wir uns immer über Feedback. Ansonsten noch abschließende Worte von dir.
Ey, Ball ist rund. Ende ist, wenn der Schiri pfeift. Oder faul ist, wenn der Schiri pfeift. Und wichtig ist auf dem Platz.
Und das wichtigste Spiel ist das am kommenden Wochenende. In dem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns in 7 Tagen wieder.
Peace.